So, ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu dieser zweiten Veranstaltung im neuen Jahr der Ringvorlesung. Und ich darf Ihnen den Referenten des heutigen Abends vorstellen, Patrice Poutrous. Herr Poutrous hat in Berlin Geschichts- und Sozialwissenschaften studiert. Anschließend war er Doktorand am Zentrum für zeithistorische Forschung und war dort unter anderem beschäftigt im Projektbereich mit der Bezeichnung Herrschaft und Eigensinn in der Diktatur, Studien zur Gesellschaftsgeschichte der DDR. Er wurde im Jahr 2000 an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder promoviert mit einer Arbeit zur Gesellschaftsgeschichte der DDR, war dann ein Jahr lang Postdoc-Stipendiat in den USA und dann erneut wieder mehrere Jahre am Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam beschäftigt. Dort hat er unter anderem als Mitarbeiter und dann auch als Leiter gearbeitet in der Projektgruppe Fremde und Fremdsein in der DDR, sozialhistorische Studien zu Migration und Interkulturalität. Er hat dort auch mit seinem Postdoc-Projekt dann begonnen, unter dem Titel Die politischen Emigranten, eine sozialhistorische Studie zu Fremde und Fremdsein in der DDR. Im Anschluss daran, nachdem er sich also recht intensiv mit der DDR auch beschäftigt hat, auch die Bundesrepublik in den Blick genommen, unter anderem mit dem Themenfeld Zuflucht Westdeutschland, Asyl- und Flüchtlingspolitik in der frühen Bundesrepublik 1951 bis 76. Im Anschluss an diese Tätigkeit am Zentrum für zeithistorische Forschung hat er einen Forschungsauftrag an der Ruhr-Universität Bochum gehabt. Dort hat er sich mit der Arbeit der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft beschäftigt und mit deren Kooperation, also der Kooperation dieser Stiftung mit der Partnerorganisation Jewish Claims Conference im Prozess der Zwangsarbeiterentschädigung. Das war dann im Jahr 2007. Er hat im Anschluss daran an der Martin-Luther-Universität in Halle, Wittenberg, mehrere Jahre gearbeitet. Unter anderem hat er dort auch den Lehrstuhl für Zeitgeschichte vertreten im akademischen Jahr 2012-13. Im Anschluss daran war er Senior Fellow am Simon-Wiesenthal-Institut für Holocaust-Forschung in Wien und diese Wiener Tätigkeit hat er dann noch fortgesetzt am Institut für Zeitgeschichte der Universität Wien, wo er dann Lise Meitner Fellow wurde. Außerdem ist Herr Poutrous noch tätig und engagiert im DFG-Forschungsnetzwerk Grundlagen der Flüchtlingsforschung. Also Sie sehen schon aus dieser biografischen Entwicklung, dass er sich sehr intensiv mit den Fragen beschäftigt hat, die wir auch heute betrachten werden. Seine Forschungsschwerpunkte sind deutsche und europäische Nachkriegsgeschichte, Migrationsgeschichte und Geschichte des Kommunismus. Aus den Publikationen möchte ich zunächst die Dissertation nennen. Da hat sich Herr Poutrous nämlich mit dem Goldbräuler beschäftigt. Der Titel ist Die Erfindung des Goldbräulers über den Zusammenhang zwischen Herrschaftssicherung und Konsumentwicklung in der DDR, erschienen in Köln 2002. Es gibt zudem eine ganze Reihe von Sammelbänden, die Herr Poutrous mit herausgegeben hat und unter anderem ein Themenheft der zeithistorischen Forschung mit dem Titel Zeitgeschichte und Migration im Jahr 2005 und ein Themenheft Algerienkrieg in Europa in der Zeitschrift für Geschichtswissenschaft veröffentlicht 2007. Es gibt eine ganze Reihe von Aufsätzen, in denen sich Herr Poutrous auch mit dem Themenfeld beschäftigt hat, über das wir heute sprechen. Ich möchte zwei ganz aktuelle Titel hervorheben. Der eine, Migration in der geschlossenen Gesellschaft, Remigranten, Übersiedler, ausländische Studierende und Arbeitsmigranten in der DDR, erschienen in einem Sammelband von Jochen Oltmer herausgegeben, nicht in einem Sammelband, sondern im Handbuch Staat und Migration vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Erschienen in München 2015. Und ein zweiter Titel, Zuflucht im Nachkriegsdeutschland, Politik und Praxis der Flüchtlingsaufnahme in Bundesrepublik und DDR von den späten 40er Jahren bis zur Grundgesetzänderung im vereinten Deutschland 1993. Das ist dann auch das Thema, über das wir heute von ihm den Vortrag hören werden. Ich freue mich, dass er uns heute vortragen wird über einen langen Zeitraum. Er wird dabei innen- und außenpolitische Aspekte verbinden und es knüpft in gewisser Weise, das hatte ich beim letzten Mal schon erwähnt, ja auch an die DDR, an die NS-Erfahrung und an die NS-Zeit an die Judenverfolgungspolitik, die in gewisser Weise auch Impuls war für die Asylpolitik nach 1945. Jetzt freue ich mich auf den Titel Zuflucht im Nachkriegsdeutschland. Asylpolitik und Asylpraxis vom Parlamentarischen Rat bis zum Asylkompromiss von 1993.
Herzlichen Dank für die unglaublich ausführliche Einführung oder Vorstellung. Bevor ich Historiker geworden bin, habe ich tatsächlich auch meine Berufsausbildung gemacht, also was Ordentliches. Allerdings hat mein Lehrmeister relativ früh festgestellt, dass das nicht das Richtige für mich ist und hat dann gesagt, Potrus, mach dir nichts draus, niemand ist umsonst, zur Not kann man immer noch als schlechtes Beispiel verwandt werden. Ich glaube, das ist ein bisschen auch so mit meinem akademischen Lebenslauf. Wenn Sie sozusagen Professor werden sollten, sollten Sie einen anderen Lebenslauf als Modellvorlage lieber nehmen. Ich gehöre eher zu denen, die sozusagen von einer Position zur anderen tingeln, wie Sie richtig gesehen haben oder schon gehört haben. Heute früh hatte ich einen Anruf von Radio Freiheit, wo mich der Redakteur gefragt hat, wie ich eigentlich dazu komme, über sowas zu reden. Ich war ein bisschen überrascht. Ich war mir nicht ganz sicher, ob ich jetzt meinen Ausweis zeigen sollte, um meine Berechtigung zum Sprechen nachzuweisen, aber es war ja Radio. Und habe dann gesagt, naja, ich wurde eingeladen und außerdem habe ich dazu geforscht und geschrieben. Vielleicht ist das Ausweis genug, aber das war vielleicht etwas schnippig. Ich will sozusagen nochmal, und das ist, denke ich, für Historiker immer wichtig, einerseits den Weg zu diesem Thema kurz umreißen, um dann mein Erkenntnisinteresse zu beschreiben, was sozusagen dann auch erklärt, worüber ich heute reden will. Zu dem Thema, über das ich heute rede, bin ich eigentlich gekommen, weil ich mit einigen Kollegen um die Jahrtausendwende erst ein Thesenpapier und dann ein Forschungsprojekt zur Situation von Ausländern in der DDR gemacht haben. Das kann man alles nachlesen. Alle meine Texte können Sie hier auch finden, da sind die alle zugänglich. Manche Kollegen sind ein bisschen genervt, weil ich immer so viel da reinstelle. Das Interessante in der Beschäftigung damit war, dass sozusagen in der außerwissenschaftlichen Auseinandersetzung wir ständig einer Frage begegneten, ja, was ist denn mit dem Westen? Und wir haben gesagt, ja, was ist mit dem Westen? Das muss man klären. Aber wenn ich sozusagen über die DDR rede, wieso muss ich dann sozusagen permanent über die Bundesrepublik reden? Und inzwischen habe ich die Erfahrung gemacht, dass wenn ich über die Bundesrepublik rede, ständig auch gefragt werde, was ist denn eigentlich mit dem Osten? Und so war das heute früh auch. Darüber können wir das sehr gerne am Anschluss meines Vortrages auch nochmal reden, wie sozusagen in dieser Entwicklung Ost und West zusammenhängen. Ich will aber darauf hinweisen, sozusagen um die These, meine Arbeitsthese zu formulieren, der Weg zum Asylkompromiss 1993 hat ganz sicher etwas mit der Vereinigung der beiden deutschen Staaten in den frühen 1990er Jahren zu tun. Er kann aber nicht verstanden werden sozusagen als ein Prozess, der sozusagen, wo zwei Entitäten aufeinander zurasen und dann kommt sozusagen ein Kompromiss dabei heraus, sondern ist zu verstehen aus der Entwicklung des Asylrechts und der Asylpolitik in der Bundesrepublik seit der Verabschiedung des Grundgesetzes. Und das ist im Prinzip das, was ich Ihnen heute vortragen werde. Es wird natürlich über 50 Jahre fast zu führen, ist eine knappe Sache. Unsere Zeit ist auch bemessen, sodass ich also reden werde über den Parlamentarischen Rat, also die verfassungsgebende Versammlung der Bundesrepublik, kurz über die Entwicklung unmittelbar danach, über das Asylrecht im Kalten Krieg, über das Asylrecht am Ende des Kalten Krieges, über die Entwicklung zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung. Und wenn mir dann noch etwas Zeit bleibt, würde ich gerne einen Bogen in die Gegenwart noch schlagen. Keine Angst, das sind ganz wenig Folien. Der vom Parlamentarischen Rat verabschiedete und 1979 bis zur Verfassungsänderung von 1993 geltende Passus: politisch Verfolgte genießen Asyl. Artikel 16 Absatz 2 Satz 2. Beeindruckt durch seine Prägnanz und Schlichtheit. Dieses Recht schützt den asylbegehrenden ausländischen Staatsbürger und Staatenlosen vor Zurückweisung an der Grenze, vor Ausweisung und Auslieferung. Und diese drei Aspekte sind im Asyl nicht gegeneinander aufzuwiegen, nur um jetzt schon mal auf die aktuelle Debatte einzugehen. Ich wiederhole es nochmal. Schützt vor Zurückweisung an der Grenze, vor Ausweisung und Auslieferung. Das sind drei unterschiedliche Tatbestände. Damit erhielt das bundesdeutsche Asylrecht eine Doppelnatur. Einerseits gewährte die Bundesrepublik auf der Basis ihrer Souveränität dem politisch Verfolgten auf dem eigenen Territorium Schutz vor dem verlassenen Verfolgerstaat. Andererseits erlangte der politisch Verfolgte das subjektive, also einklagbare und durch das Grundgesetz gesicherte Recht auf Schutzgewährung im Zufluchtland Bundesrepublik. Hinzu kommt, dass der Asylberechtigte, also der im Anerkennungsverfahren für politisch Verfolgte erfolgreiche ausländische Staatsbürger oder Staatsbürger oder Staatenlose, auf vielen Feldern, wie zum Beispiel etwa dem Arbeits-, Sozial- und Familienrecht einen Status erhielt, der als eine weitgehende Gleichbehandlung gegenüber Inländern anzusehen ist. Und dies ist unter den Juristen unumstritten. Die Frage, die sich daraus ergibt, ist, was bedeutet das eigentlich in der deutschen Gesellschaft? Der weitreichende Schutz des Artikel 16 Absatz 2 Satz 2 stellt sowohl eine in der deutschen Verfassungstradition als auch in der Praxis der Aufnahme von Flüchtlingen in der deutschen Geschichte außergewöhnliche Neuerung dar. Im 19. Jahrhundert und bis zum Ende des Ersten Weltkrieges waren die deutschen Staaten bzw. das Deutsche Reich überwiegend Ausgangspunkt und nicht Zufluchtsort für politisch Verfolgte. Und dies gilt sowohl für politische Liberale wie für Nationalisten als auch später Sozialisten oder Kommunisten. Nach dem demokratischen Intermezzo der Weimarer Republik traf dies umso mehr auf die Zeit der nationalsozialistischen Diktatur zu. Die Mütter und Väter der bundesdeutschen Verfassung, dem Grundgesetz, hatten sich nach dem Zweiten Weltkrieg wohl auch deshalb bewusst für eine großzügige Regelung des Asyls entschieden. Jedoch, und das scheint mir wichtig zum Verständnis des weiteren Verlaufs, jedoch kam es bereits in den betreffenden Beratungen des Parlamentarischen Rates zu unmissverständlichen Einwänden gegen ein uneingeschränktes Asylrecht. Von Beginn an, und man könnte fast sagen, hier ist die Frage, wer war zuerst da, die Henne oder das Ei? Von Beginn an sahen die Gegner eines universellen Asylrechts durch eine derartig liberale Regelung sowohl den politischen als auch den sozialen und ganz sicher den kulturellen Zusammenhang sowie die innere Ordnung der deutschen Gesellschaft gefährdet. Also schon lange bevor überhaupt der erste politisch Verfolgte in der Bundesrepublik einen Antrag auf Asyl stellte. Allerdings, und vieles spricht dafür, und dies trifft nicht nur auf diesen Passus im Grundgesetz zu, die Verfassungsgebung des Grundgesetzes war eine politische Entscheidung in einer außergewöhnlichen Situation und hat eben auch ein außergewöhnliches Dokument hervorgebracht, das weniger sozusagen den Ist-Zustand der deutschen Gesellschaft zur Zeit der Verfassungsgebung beschreiben sollte, als vielmehr den zu erreichenden Zustand. Es ist gar nichts Ungewöhnliches, wenn wir sozusagen nur an den Paragraphen der Geschlechtergleichstellung denken und uns immer noch mal vor Augen führen, dass erst in den späten 50er und frühen 60er Jahren all die Regelungen mit Verweis auf das Grundgesetz aufgehoben wurden, die dem Mann ein Vorrecht bei Vertragsabschlüssen seiner Ehefrau gaben. Man konnte bis zu dieser Zeit als Frau selbstständig kein Konto eröffnen, ohne dass der Mann schriftlich zustimmte. Und dennoch gab es diesen Passus im Grundgesetz. Das verweist sozusagen einerseits auf die Zukunftsorientierung des Grundgesetzes und gleichzeitig auf die historische Bedingtheit der daraus folgenden politischen Richtlinien. Mit der Verabschiedung des Grundgesetzes und auch mit der Verabschiedung des Asylrechts in dieser knappen Formulierung war aber der im Asylrecht und in der Debatte im Parlamentarischen Rat aufflammende Konflikt einerseits zwischen der Universalität von Menschenrechten und andererseits ihrer oft das durch den begrenzten Nationalstaat und seine Souveränität garantierte Wirkungsmacht war da natürlich nicht aufgehoben. Im Gegenteil, hier kommt zum ersten Mal jener Konflikt zum Tragen, der die Entwicklung des bundesdeutschen Asylrechts die gesamte Zeit und ich würde sagen bis in die Gegenwart sozusagen erklären hilft. Wenn wir uns immer wieder klar machen, dass es sich hier nicht um ein Paradox handelt, sondern um eine Konstellation, die sozusagen historische Dynamiken erst erkennen lässt. Das ist eine sehr schlechte Grafik, das tut mir leid. Und jetzt mache ich mal, was der Historiker sagt, in der Quellenkritik, das Entscheidende ist zu sehen. Dies ist die Grafik der Antragstellung im Asylverfahren von 1953 bis 2003. Wir enden ungefähr hier. Mit der knappen Formulierung des Asylrechts im Grundgesetz ist vor allen Dingen ein Punkt aber nicht geklärt worden, was ist eigentlich ein politisch Verfolgter? Es gibt keine Definition, das ist offen gelassen und in der Staatsrechtslehre wie auch in der Geschichte der Rechtswissenschaften ist man sich ziemlich einig, dass es sich hier um eine Absicht handelt. Dass es nämlich dem Gesetzgeber obliegt, zu entscheiden, wie sozusagen die Definition politisch Verfolgter auszufüllen ist. Das bedeutet, dass den Verfahrensregeln für das bundesdeutsche Asylrecht von Beginn an eine besondere Bedeutung zukam. Interessanterweise kommt es relativ spät erst zu einer juristischen Fassung, sozusagen einer bundesgesetzlichen Fassung des Asylrechts. Die erste juristische Festschreibung des Asylverfahrens ist die Asylverordnung vom 6. Januar 1953, also rund 3,5 Jahre nach Verabschiedung des Grundgesetzes. Und dies erklärt sich aus der Situation der Bundesrepublik nach 1945. Die Initiative für die rechtsverbindliche Regelung des Asylverfahrens durch die Bundesrepublik ging von den alliierten Besatzungsbehörden aus und war Teil eines ganzen Kataloges von Maßnahmen, in dem mit der Beendigung des Besatzungsstatutes in der Bundesrepublik die Alliierten der Bundesregierung hoheitliche Rechte übergaben. Dazu gehörte eben auch das Asyl. Die Verhandlungen mit der Alliierten Hohen Kommission hatten dazu geführt, dass sich die Bundesrepublik in Flüchtlings- und Asylfragen auf internationales Recht, und das scheint besonders wichtig gerade jetzt wieder zu sein, dies zu betonen, auf internationales Recht, insbesondere auf die UN-Flüchtlingskonvention bezog, der die Bundesrepublik als einer der ersten Unterzeichnerstaaten beitrat. Im Ergebnis war für politisch Verfolgte das Anerkennungsverfahren allerdings merkwürdig zweigeteilt. Ausländische und staatenlose Flüchtlinge konnten sich entweder auf die Genfer Flüchtlingskonvention berufen, woraufhin das Verfahren bei der damals etablierten Bundesstelle für die Anerkennung für ausländische Flüchtlinge mit Sitz anfänglich in Falker, später in Zirndorf, Das ist sozusagen die Vorläuferinstitution des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge. Beide Orte, Falke und Zirndorf, liegen in der Nähe von Nürnberg. Und diese geografische Lage nur sozusagen, wenn Sie später mal versuchen, ins Detail zu gehen in dieser Geschichte, erklärt unter anderem, warum Bayern in der Asylfrage lange vor diesem Sommer so eine zentrale Bedeutung hatte. Weil sozusagen im Asylverfahren alle juristischen Entscheidungen bis vor das Oberverwaltungsgericht vor bayerischen Justizinstanzen verhandelt werden mussten. Wenn die Flüchtlinge sich aber nicht auf die Genfer Flüchtlingskonvention beriefen, sondern auf den Asylsatz im Grundgesetz, dann trat eine merkwürdige Situation ein, nämlich dass dann die lokalen, und so hießen diese Behörden damals noch, Ausländerpolizeibehörden über den Asylantrag entschieden. Und diese Entscheidung verlief häufig nicht entlang der Frage, ob derjenige politisch verfolgt war oder nicht, sondern eher entlang der Frage, ob die Ausländerpolizeibehörden vor Ort es für opportun hielten, Ausländern den von mir vorhin beschriebenen exklusiven Status des anerkannten Asylsuchenden einzuräumen, bereit waren. In der Konsequenz, und deswegen diese Grafik, die erste Zahl ist zwischen, Moment, ich schau nochmal, 1.900 Asylsuchenden im Jahr 1953. Dennoch, und diese Zahlen ändern sich eigentlich bis in die frühen 70er Jahre nur geringfügig, mit einigen statistischen Ausreißern, auf die noch zu sprechen kommen sein wird. Dennoch ist es schon in der Frühzeit des Asyls so gewesen, dass die Verfahren einerseits, weil sie uneinheitlich gestaltet waren und andererseits, weil von sozusagen einer liberalen Auffassung der Gewährung von Asyl in den Institutionen zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht die Rede sein konnte, letztendlich über Gebühr lange dauerten. Schon in dieser Zeit waren Asylverfahren, die zwischen 1 bis 3 Jahre Verfahrensdauer hatten, eher die Regel als die Ausnahme. Und kritische Juristen in den 60er Jahren stellten fest, dass sich in der Frühzeit des Asyls die sozusagen das Verfahren selbst von einer offenen Garantie eher in seiner Praxis zu einer auf Abwehr ausgerichteten Politik darstellte. Die Wende von einer Abwehr von ausländischen Flüchtlingen hin zu einer eher pragmatischen, das heißt von den Wechselfällen des Kalten Kriegs geprägten Asylpolitik, brachten die revolutionären Ereignisse in Ungarn 1956 und die nach deren Niederschlagung durch sowjetische Truppen im Herbst und Winter desselben Jahres ausgelöste Flüchtlingsbewegung gen Westen. Und diese Flüchtlingsbewegung und eigentlich ab der Nachkriegszeit bis in die Mitte der 70er Jahre hatten sozusagen für die Bundesrepublik immer sozusagen einen zentralen Anlaufpunkt, das war der Münchner Hauptbahnhof. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum München heute ganz anders in der Lage war, mit der Flüchtlingsbewegung aus dem letzten Sommer und Herbst umzugehen, als zum Beispiel Berlin. In den europäischen Nachbarstaaten, wie auch in der Öffentlichkeit der Bundesrepublik, wurden die Ereignisse in Ungarn mit einer für alle Seiten eher überraschenden Sensibilität aufgenommen. Es kam in der Bundesrepublik in verschiedenen Großstädten zu Solidaritätskundgebungen und die Bonner Polizei konnte nur unter größten Mühen verhindern, dass radikalisierte Studierende die sowjetische Botschaft in Bonn stürmten. Die Atmosphäre in der westdeutschen Bevölkerung war voller Sympathie für die ungarischen Aufständischen und insgesamt war es eine Art Mischung, Stimmungsgemisch aus alter Russenangst, die durchaus noch Reminiszenzen aus der Zeit vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs hatte und einer neu sich etablierenden oder sozusagen einem neuen Willen, sich als Teil der westeuropäischen demokratischen Ländergemeinschaft darzustellen. Für die Institutionen der Bundesrepublik, insbesondere für das Bundesinnenministerium, kam dies komplett überraschend. Aus den Quellen dieser Zeit können wir erkennen, dass die Bundesrepublik, oder besser gesagt das Bundesinnenministerium, das hier zuständig ist, eigentlich vorgeschlagen hat, so wenig wie möglich Flüchtlinge zu nehmen und vor allen Dingen diejenigen zu nehmen, die ohnehin eigentlich laut Grundgesetz einen gesicherten Aufenthaltsstatus haben, nämlich ethnische Deutsche aus Ungarn. Es gab in Ungarn zu dieser Zeit auch eine kleine ethnische Minderheit und auch wenn sozusagen die Vertreibung der Deutschen aus den ehemaligen Ostgebieten und auch aus Mittel- und Osteuropa die größte zwangsweise Wanderungsbewegung ist, die der Kontinent im 20. Jahrhundert kannte, ist sie zu keinem Zeitpunkt komplett gewesen. Also es war nie so, dass sozusagen, in den neuen Gebieten Polens oder auch in den Staaten Südosteuropas alle ethnischen Deutschen tatsächlich vertrieben waren. Das Grundgesetz sah aber vor, dass die alle sowieso einen Anspruch hatten, in die Bundesrepublik zurückzukehren. Und letztendlich schlug das Bundesinnenministerium aber vor, indem sie darauf rekurrierte, dass man eigentlich keine Flüchtlinge nehmen sollte. Dies entsprach aber sozusagen der politischen Atmosphäre der Zeit überhaupt nicht, auch wenn zu dieser Zeit es schon einen Diskurs über Überlastung und Gefährdung in der Öffentlichkeit gab. Der ging eine Zeit lang insbesondere von Vertretern der Vertriebenenverbände aus, die der Meinung waren, dass sozusagen die Aufnahme von ausländischen Flüchtlingen ihren Status als eigentliche Opfer des Kommunismus gefährden würden. Aber es gab auch Debatten darüber, ob der Ungar war der Typus, und erinnern Sie sich, worüber wir jetzt gerade diskutieren, ob der Ungar nicht so anders ist, dass er eigentlich nicht integrationsfähig sei. Insbesondere aber Konrad Adenauer hat in mehreren Sitzungen des Bundeskabinetts darauf hingewiesen, dass es weder politisch klug noch opportun wäre, sozusagen diesen Weg zu beschreiten, sondern dass man, auch weil andere westeuropäische Staaten inzwischen bereit waren, insbesondere Österreich, wo der Hauptstrom der ungarischen oder die Hauptbewegung der ungarischen Flüchtlinge hinführte, zu entlasten, dass es nicht opportun wäre, Österreich im Stich zu lassen. Und schließlich entstand sowas wie eine Art Wettrennen zur Aufnahme ungarischer Flüchtlinge. Erst 3, dann 6, dann 9.000, dann später 15.000, innerhalb kürzester Zeit, innerhalb von 6 Wochen am Ende. Und dann titelt die Welt am Sonntag: Die Bundesrepublik ist das Land, das die meisten ungarischen Flüchtlinge aufgenommen hat. Im Zusammenhang mit diesem neuen Aufnahmestolz ist zu erkennen, dass sowohl in der Rechtsprechung als auch in der Aufnahmepraxis im Einzelverfahren, und diese Flüchtlinge sind ja eigentlich sozusagen erst nur in die Bundesrepublik gekommen und dann in das Asylverfahren eingetreten, kommt es zu einer interessanten Entwicklung, die wir auch an der Grafik wiedersehen. Also sehen Sie diesen Ausreißer da oben, den ersten? Das ist das Jahr 1956. Es ist durchaus nicht so, dass das Scheim- und Rechtspositivisten sind jetzt sicherlich verärgert, wenn ich das sage. Es ist durchaus nicht so, dass die Entscheidung darüber, wer wann Asyl bekommt, frei sind von der Frage, wie die Gesellschaft diese Menschen betrachtet, welche Perspektive man auf diese Menschen hat und wie sehr man sich selbst in ihnen wiederfindet. Die Frage, werden wir ein Teil des Westens, also wird Westdeutschland Teil der westlichen demokratischen, liberalen Wertegemeinschaft, führt zu einer Reihe von interessanten Entwicklungen. Erstens ist es so, dass es eine Reihe von Gerichtsverfahren in der Zeit gibt, die in der Tendenz darauf hinweisen, dass Asylrecht das einerseits das Recht des Einzelnen ist, dem die Möglichkeit gegeben werden muss, im Asylverfahren seine Verfolgungsgeschichte darzustellen. Zweitens kommt es zu einer Vereinheitlichung des Asylverfahrens durch das erste geschlossene Bundesausländergesetz von 1965, das jenes Bundesamt, also die Bundesdienststelle wird sozusagen zum Bundesamt aufgewertet, das Asylverfahren wird vereinheitlicht. Jeder, ob nun nach Genfer Flüchtlingskonvention oder nach Asyl oder auf, nach Berufung auf das Asylverfahren, tritt in dieses Verfahren ein und sein Antrag ist zu prüfen in einem einheitlichen Verfahren. Und drittens kommt es 1966 auf der ständigen Bundesinnenministerkonferenz zu einer interessanten Entscheidung. Mitten in der ersten Wirtschaftskrise der Bundesrepublik entscheiden die Bundesinnenminister, dass abgelehnte Asylbewerber, also deren Antrag auf sozusagen der von denen sozusagen die bundesrepublikanischen Behörden nicht erkennen können, dass sie sozusagen aufgrund einer individuellen Verfolgung in die Bundesrepublik gekommen sind, dass sie dennoch nicht abzuschieben sind, sondern zu dulden sind, weil unter den Bedingungen des Kalten Krieges man gemeinsam zu der Auffassung gekommen ist, dass eine Abschiebung in eine kommunistische Diktatur eine nicht zu billigende Härte sei. Das heißt, es entstehen auch Aufenthaltsgründe in der Bundesrepublik, nämlich der Schutz des Einzelnen außerhalb des Asylverfahrens, das ihn sozusagen im Status der Duldung davor schützt, tatsächlich wieder sozusagen in seine Heimat abgeschoben zu werden, wenn die Bedingungen in seinem Land die Gewährung der individuellen Freiheitsrechte nicht sichert. Juristisch ist das eine Revolution gewesen, insbesondere im Aufenthaltsrecht. Aber, und es wäre verkehrt, es anders darzustellen, das ist sozusagen der zentrale Punkt der Auseinandersetzung um die Gewährung sowohl von Aufenthaltstiteln als auch um die Gewährung von Asyl. Wir können sozusagen eigentlich eine Linie ziehen und wir sehen sozusagen hier, das ist 1968, 11.600 positiv entschiedene Asylanträge. Wir sehen also, dass sozusagen wir einerseits eine Tendenz haben, dass sozusagen die Asylpraxis in der Bundesrepublik sich liberalisiert und andererseits, dass es sich dabei aber sozusagen nicht um eine Entwicklung hat, die sozusagen sich aus sich selbst beschreibt, sondern die in Konflikten um die Gewährung von Asyl entstanden ist. Ein nächster Konfliktpunkt, man könnte sozusagen, wenn man diese Tendenz zusammenfasst, könnte sagen, die Aufnahme von ungarischen Flüchtlingen 1956 und die Aufnahme von tschechoslowakischen Flüchtlingen im Jahr 1968 und im Frühjahr 1969 kann man sozusagen auf Basis eines sich ausbreitenden antikommunistischen oder in der Sprache der Zeit antitotalitären Kompromisses sehen. Es kommt aber schon 1974 zu einer schwerwiegenden Auseinandersetzung, die sozusagen die Entwicklung in die Gegenwart vorzeichnet. Und das scheint eine Art Ironie der Geschichte zu sein. Am 11. September 1973 putschen rechtsradikale Generäle in Chile eine linke Volksfrontregierung aus dem Amt. Es kommt auch für lateinamerikanische Verhältnisse zu einem bisher nicht dagewesenen Exzess von Gewalt und es kommt zu einer großen Fluchtbewegung aus Chile heraus. In der Bundesrepublik selbst kommt es zu einer Auseinandersetzung um die Aufnahme dieser Flüchtlinge. Diese diese Auseinandersetzung drehte sich eigentlich um einen Punkt. Haben auch verfolgte Kommunisten Menschenrechte? Sind Kommunisten, die einer Militärdiktatur unterstehen, auch berechtigt, Asyl als politisch Verfolgte in der Bundesrepublik zu bekommen? Diese Auseinandersetzung geht zugunsten der chilenischen Flüchtlinge aus. 2.000 bis 3.000 in der Bundesrepublik, und die Bundesrepublik ist keineswegs das Hauptaufnahmeland, sondern eher eine Reihe von Nachbarländern Chiles, und es kommt dann sozusagen zu einer Art Weiterwanderung. Und auch in Europa sind eher Frankreich, Italien und in Westeuropa Frankreich, Italien und Schweden Hauptaufnahmeländer. Aber es gibt auch eine ganze Reihe von osteuropäischen Ländern, insbesondere die DDR und die Sowjetunion nehmen Flüchtlinge auf. Wobei man allerdings sagen muss, es gibt sozusagen dann eine interessante Rückkehr der Ost-West-Bewegung von Chilenen, die mal in der DDR oder auch in Rumänien, in Ungarn oder eben in der Sowjetunion waren und die eine oder andere Schwierigkeit bei der Aufnahme hatte. Aber darüber können wir gern in der Diskussion noch weiter reden. Dieser Vorfall koinzidiert, wie wir schön akademisch sagen, wir sind hier im Jahr 1974, mit einem allgemeinen Anstieg der Asylbewerberzahlen, nicht nur in der Bundesrepublik, sondern in ganz Westeuropa. Während wir sozusagen einerseits sagen könnten, dass sozusagen mit der Aufnahme chilenischer Flüchtlinge in der Bundesrepublik eine Art Tendenz der Universalisierung des Asylrechts sozusagen hin von einer Art politischem Gesinnungsasyl, wie sozusagen wir nehmen Antikommunisten auf, hin zu einer verallgemeinerten, auf die Menschenrechte bezogenen Aufnahme von Asylbewerbern, dass sozusagen so eine Tendenz der Ausweitung zu erkennen sind, steigen einerseits die Asylbewerberzahlen insgesamt. Es ist sozusagen hier noch etwas, das ist 73, 74 und dann das ist 1980. Ist gleichzeitig in der politischen und auch in der öffentlichen Auseinandersetzung zu erkennen, dass sozusagen über die Gewährung von Asyl in der Bundesrepublik kein Konsens mehr besteht. Der Konflikt um die Aufnahme von Chilenen und auch später dann von argentinischen Asylbewerbern, weil unmittelbar nach dem Putsch in Chile kommt es in Lateinamerika nochmal zu einer Welle von Machtergreifungen durch militärische Gewalt, die sich meistens nicht nur gegen linke, aber auch gegen liberale und demokratische Regierungssysteme wendete. Die aber sozusagen, und das ist sozusagen die eigentliche Problematik, die sich häufig auf die USA stützen konnten. Wir haben sozusagen ein globalpolitisches Phänomen, dass sozusagen Diktaturen in Lateinamerika von den USA unterstützt werden, während gleichzeitig sozusagen liberale Demokratien in Europa ebenfalls von den USA unterstützt werden. Und das ist sozusagen der eigentliche Knackpunkt, der den Konsens zum Zerbrechen bringt. Die Auseinandersetzung darum fällt aber zugleich in eine Periode, wo die Frage um Einwanderung zum zentralen Gegenstand westeuropäischer und auch der bundesrepublikanischen Öffentlichkeit wird. Mitte der 70er Jahre ist sozusagen de facto der Boom vorbei. Die millionenfache Anwerbung von Arbeitskräften endet und die Frage ganz allgemein ist, wie gehen wir mit Einwanderung um? Und zeitgleich verändert sich sozusagen insgesamt das Migrationsregime in Richtung Europa. Nicht mehr die klassische, und ich sage klassisch, weil sie sozusagen bis ins 18. Jahrhundert zurückführt, die klassische Ost-West-Wanderung dominiert sozusagen die Wanderungsbewegung oder das Wanderungsregime in Europa, sondern es gibt eine Wendung von Ost-West nach Süd-Nord. Gleichzeitig haben die Veränderungen von Kommunikations- und von Verkehrsmitteln zur Folge, dass nicht nur die Bundesbürger Konflikte aus aller Welt in ihrem Fernsehapparat beobachten können und mit Flugzeugen an Orte überall der Welt reisen können, sondern dass die Opfer dieser Konflikte einerseits das Wissen um die Zustände in Europa zusehends akkumulieren und andererseits, dass die Wege nach Europa kürzer, vor allen Dingen, also nicht von der Entfernung, sondern von der Zeit werden. Da sozusagen der signifikanteste Veränderungspunkt ist, dass der zentrale Anreisepunkt nicht mehr der Münchner Hauptbahnhof ist, sondern der Flughafen in Frankfurt am Main. Und die Stadt mit dem höchsten Ausländeranteil ebenfalls auch nicht mehr München ist, sondern Frankfurt am Main. Gleichzeitig, und sozusagen, wir können es sehen, verändert sich nicht nur die Struktur der Zuwanderer, also sozusagen ihre geografische Herkunft, sondern auch die Zahlen verändern sich massiv. Im Jahr 1976 steigen die Antragszahlen erstmals über 10.000 und ich weiß, wenn wir von heute her schauen, meine Heimatstadt Berlin hat bisher 85.000 Flüchtlinge in diesem Jahr im letzten Jahr aufgenommen. Und dennoch, 10.000 war damals eine scheinbar unvorstellbare Marke. Und das hat auch was mit der Vorstellbarkeit von Zahlen zu tun. Und 1980 wird erstmals die Marke von 100.000 überschritten. Gleichzeitig verändern sich auch viele Konflikte. Das kann man am besten daran erkennen, wenn man über die Asylgewährung von Flüchtlingen aus der Türkei redet. In der Türkei übernehmen mehrfach hintereinander Militärs auf sehr brutale Art und Weise die Macht, verfolgen politische Gegner, ethnische und religiöse Minderheiten auf radikale Art und Weise, obwohl heute gerne behauptet wird, dass es sich dabei um eine säkulare Regierung handelte. Insbesondere Minderheiten, die uns allen heute wieder bekannt vorkommen, wie Jesiden oder Kurden, hatten unter dem türkischen Militär massiv zu leiden. Wir haben aber gleichzeitig eine Situation in der Bundesrepublik, dass Teile der Verfolgten schon Familien in der Bundesrepublik haben. Dass sozusagen Asylgewährung und Zuwanderung sozusagen in eine Art Amalgam geraten, also miteinander verbunden werden und auch in der Öffentlichkeit nicht mehr getrennt verhandelt werden. Alle Vorstellungen, die noch in der Mitte der 70er Jahre vorherrschten, man könne sozusagen durch Anwerbestopp, durch Kopfprämien, so hat man das genannt, die Rückkehr Ausländern in ihre Heimat befördern, haben sich in den 70er Jahren zerschlagen. Gleichzeitig steigen die Zahlen ständig an. Und das scheint das Wichtigste zu sein, Migration und Asyl. Und ich kann sozusagen in der Diskussion gerne nochmal versuchen, die Differenzen schärfer zu fassen, wären zu zentralen Punkten der öffentlichen Auseinandersetzung. Während sozusagen bis in die 70er Jahre hinein, dass eher ein Experten, also von Innenpolitikern, von Juristen, ein Spezialthema war, entwickelte sich die Frage, wer bekommt Asyl in der Bundesrepublik in den 80er Jahren zum zentralen Auseinandersetzungspunkt der bundesdeutschen Innenpolitik. Geknüpft an Fragen wie das Ende der Belastbarkeit des Sozialstaates, die Frage kultureller Identität, die Frage stabiler politischer Ordnung und innerer Sicherheit werden alle in den 80er Jahren mit der Frage Migration und Asyl verbunden. Dies kann man sozusagen auf unterschiedliche Art und Weise erklären. Relativ einig sind sich die Beobachter, dass es vor allen Dingen auch mit zwei Entwicklungen auf der politischen Ebene zu tun hat. Einerseits ist die regierende Sozialdemokratie unglaublich zurückhaltend in dem Feld tätig zu werden. Wenn wir über die 70er Jahre und über Migrationspolitik reden, dann reden wir eigentlich über eine Zeit der Verlautbarung auf dem Feld. Andererseits hat die in den Bundesländern starke Union Und um sozusagen die Eroberung der Bundesregierung oder der Kanzlerschaft ringende Union in den späten 70er Jahren gemerkt, dass sozusagen um dieses Thema herum eine massive Mobilisierung der Öffentlichkeit möglich ist. Und so ist es eigentlich nicht verwunderlich, dass alle erwartet haben, dass 1982 nach dem Regierungswechsel von Schmidt, der Kanzlerschaft von Schmidt zu Kohl, es auch zu einer dramatischen Wende in der Migrations- und Asylpolitik kommen wird. Dies trat nicht ein, wie auch in anderen Bereichen nicht. Die angekündigte geistig-moralische Wende selbst war sozusagen eher sozusagen eine Verlautbarung, als dass sie sich tatsächlich vollzogen hat. Und insbesondere auf dem Gebiet der Auseinandersetzung ums Asyl jagt sozusagen in der Bundesrepublik ein Gesetz das andere den Bundestag, eine Verordnung der andere zwischen 1979 und 1993 werden alleine 17 Gesetze, Ausführungsbestimmungen und Beschlüsse der Bundesinnenministerkonferenz verabschiedet, die sich alle nur mit dem Thema Asyl beschäftigen. In aller Regel geht es dabei um die Verkürzung des Verfahrens, um die Einschränkung der Leistungen und um die Frage, was mit abgelehnten Asylbewerbern zu geschehen hat. Die 18 Jahre, also die Zeit von hier bis hier, ist vor allen Dingen durch ein Patt geprägt innenpolitisch zwischen den Kräften, die auf eine Revision der Verfassung aus sind, und denen, die sagen, an der Verfassung ist nicht zu rühren. Die Gründe dafür sind höchst unterschiedliche. Gleichzeitig ab Mitte der 80er Jahre steigen die Asylbewerberzahlen dramatisch an. Die Gründe dafür wiederum liegen außerhalb der Bundesrepublik. Wenn wir uns Migrationszahlen in den westdeutschen Nachbarländern ansehen, dann ist zwar die Quantität nicht identisch, aber die Qualität auch. Also die Anstiege sind zur selben Zeit gleich dramatisch. Das heißt, es gibt sozusagen, und die Erklärung dafür liegt im Ende des Kommunismus, es gibt ab der Mitte der 80er Jahre eine Rückkehr der Ost-West-Wanderung. Mit der Lockerung des Kriegs, erst mit dem Kriegsrecht selbst in Polen, dann wiederum mit der Lockerung des Kriegsrechts und dann mit dem Auseinanderfallen der kommunistischen Diktaturen Mittel- und Osteuropa setzt eine Migrationsbewegung ein, wie wir sie eigentlich nur noch, wenn wir sozusagen lange historische Abläufe uns anschauen, aus der Zeit um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert kennen. Gleichzeitig, und das scheint mir, weil ich jetzt fertig werden muss, gleichzeitig kommt es in der innenpolitischen Situation in der Bundesrepublik im Umfeld der deutschen Einheit zu einer extremen Radikalisierung. Gewalt gegen Flüchtlingsheime, die und an verschiedensten Stellen in Ost- und Westdeutschland auch Tote fordern, führt zu einem radikalisierten Klima. Und glauben Sie mir, ich habe das damals als junger Mann miterlebt, die Situation jetzt ist keineswegs leicht oder eigentlich sehr kompliziert, aber die Polarisierung der westdeutschen Gesellschaft zu dieser Zeit ist nicht vergleichbar mit dem, was wir momentan noch in der Bundesrepublik haben. In dieser Zeit der Polarisierung gibt schließlich die Sozialdemokratie nach und ist bereit, einen Asylkompromiss einzugehen, der sozusagen das Asylrecht auf eine sozusagen sehr spezielle Art modifiziert. Im Jahr 1993 kommt es zur Revision des Artikel 16 Absatz 2 Satz 2 und es entsteht Artikel 16a. Wir sehen 5 Absätze aus einem Satz. Der Kompromiss macht eigentlich aus, dass die ursprüngliche Formulierung des Artikel beibehalten wird, aber auf ausführliche Art und Weise sozusagen seine Einschränkung formuliert wird. Der entscheidendste Punkt oder die entscheidendste Bestimmung ist die sogenannte Drittstaatenregelung, die davon ausgeht, dass Menschen, die in einem Nachbarland der Bundesrepublik oder einem vorgelagerten Land des vereinten Deutschlands Asyl beantragen könnten, in der Bundesrepublik nicht mehr asylberechtigt sind. Dabei geht es sozusagen weniger darum, oder es geht eigentlich gar nicht darum zu prüfen, ob sie denn tatsächlich politisch verfolgt werden, sondern man geht davon aus, dies hätten andere zu prüfen. Das ist sozusagen die radikalste Einschränkung. Es gibt eine Reihe von anderen Fragen. Das Verfahren wird verkürzt. Es kommt zu einer Kürzung von Leistungen. Eine Reihe von Verfahrensdingen sind inzwischen vom Bundesverfassungsgericht wieder aufgehoben worden. Aber der Punkt sozusagen der Drittstaatenregelung ist der am stärksten wirksam. Gleichzeitig, und sozusagen das ist das eigentliche Problem in der Auseinandersetzung, kommt es tatsächlich zu einem Rückgang der Asylbewerberzahlen. Das ist die Zahl von 1993. 436.191 Anträge. Die Zahl ist geringfügig niedriger als die Zahl des zurückliegenden Jahres. Und es kommt zu einem Rückgang und schließlich 2003 wird erstmalig die Zahl von 100.000 Asylsuchenden unterschritten. Und es tut mir leid, ich bin auch gleichzeitig ausgebildeter Sozialwissenschaftler und jeder Sozialwissenschaftler würde Ihnen sagen, wenn das 10 Jahre gedauert hat, zum Status quo ante zurückzukommen, was hat das eigentlich mit dem Asylkompromiss zu tun? Wenn wir uns anschauen, wie sozusagen die Migrationsbewegung in den Nachbarländern der Bundesrepublik anschauen, haben wir eine ähnliche Entwicklung, wie wir sie ja vor dem Asylkompromiss hatten. Der Peak sind die frühen 90er Jahre in der Tschechoslowakei, in Ungarn, in Frankreich, in Großbritannien und es kommt dann zu einem Abfall. Offensichtlich war sozusagen die Entwicklung Anfang der 90er Jahre eine Entwicklung, die sozusagen mit Dingen zu tun hat, die eigentlich außerhalb des Geltungsbereiches des Grundgesetzes zu erklären sind. Dennoch ist es so, dass diese Entwicklung dazu geführt hat, dass insbesondere der erweiterte Prozess der Regelung des Asyls keiner weiteren Revision unterlag, sondern dass die Bestimmungen fortgeschrieben wurden. Fortgeschrieben wurden sie vor allen Dingen als europäisches Recht. Signalworte sind hier das Dublin-Verfahren und das Schengen-Abkommen, die letztendlich alle sozusagen auf europäischer Ebene jene Regelungen zementierten, die sozusagen in der Drittstaatenregelung angedacht sind. Und so muss man es sozusagen auch der gegenwärtigen Regierung sagen, alle, und sozusagen da ist die Farbenlehre eher irrelevant, alle nach 1993 regierenden Bundeskabinette haben diesen Weg beschritten. Und letztendlich haben wir die Entwicklung von 2014, 2015. Hier, und da sind sich inzwischen alle Experten einig, die eigentlich sozusagen mit dem innerstaatlichen Asylrecht selbst gar nichts zu tun hatten, sondern mit Entwicklungen außerhalb dessen. Was wir aber haben, ist sozusagen eine andauernde Auseinandersetzung darum, welchen Wert das Asylrecht für die liberalen, demokratischen Gesellschaften Europas eigentlich hat. Ist sozusagen unter den Bedingungen der garantierten Menschenrechte zu leben ein Privileg für Europäer oder bedeutet das Asyl, dass denjenigen, die sich genau für diese Rechte einsetzen, die europäischen demokratischen Gesellschaften, die auch alle Nationalstaaten sind und natürlich auch alle Nationalstaaten sind, ob sie diesen politisch Verfolgten das Recht einräumen, in Europa bzw. in der Bundesrepublik Zuflucht zu bekommen. Dieser Konflikt ist nicht gelöst. Er ist weder in die eine noch in die andere Richtung durch Quantitäten entschieden worden. Und die Frage ist weiterhin offen, in welche Richtung geschehen würde. Letztendlich stehen die europäischen Gesellschaften vor einer zentralen Entscheidung, die tatsächlich in der Geschichte des europäischen Verfassungsrechts nicht fundamentaler sein konnte. Gibt es eine Rückkehr zu den Privilegien des Nationalstaats des 19. Jahrhunderts? Oder versuchen die europäischen Gesellschaften neue Antworten auf die sich aufwerfenden Fragen zu finden? Herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank für diesen Durchgang durch doch einen relativ langen Zeitraum mit ganz prägnanten Thesen. Und du hast ja sowohl auf äußere Einflüsse als auch auf innere Faktoren hingewiesen, am Schluss auch mit dem Ausblick, ob wir eben eine nationalstaatliche Lösung finden werden oder suchen werden oder ob es doch eine europäische, andere, anders geartete Lösung geben wird im aktuellen Konflikt. Also durchaus auch ein Ausblick auf die aktuelle Situation. Ich darf Sie jetzt auffordern, einladen, in die Diskussion mit Herrn Putros einzutreten. Gibt es Fragen an den Referenten, Anmerkungen, die Sie vorbringen möchten?
Vielen Dank auch meinerseits. Gutmensch wurde heute übrigens zum Unwort des Jahres ausgerufen. Mitbekommen? Gutmensch. Das hat mir sehr gefallen, fand ich klasse. An Sie nur einfach ganz kurz die Frage, wie halten Sie es mit der Obergrenze? Das ist ja im Moment das Tabuwort. Oder da kulminiert es. Ist da irgendwas mit anzufangen? Oder macht das gar keinen Sinn? Wie setzen die das in Beziehung zum Grundrecht auf Asyl?
Sozusagen, das ist jetzt ein bisschen problematisch. Ich bin ja eigentlich vom Beruf Historiker für Historiker ist die Gegenwart sozusagen das Fallbeil, das die Geschichte von der Zukunft trennt. Das ist nicht ein Zitat von mir, sondern von Hans-Ulrich Wehler. Und sozusagen, ich kann Ihnen meine Meinung sagen über die Gegenwart. Da bin ich auch nicht besser qualifiziert als Sie, nämlich da bin ich Staatsbürger. Ich kann Ihnen aber sagen, warum ich nicht glaube, dass es mit Obergrenzen funktionieren wird. Mal abgesehen davon, dass ich eigentlich glaube, dass Obergrenze kein Tabuwort ist, sondern wenn ich die Zeitung aufschlage, kann ich es bestimmt 15 Mal jeden Tag lesen. Und Dinge, die jeden Tag ausgesprochen werden, sind kein Tabu. Das ist eigentlich sozusagen vom Wortsinn her genau das Gegenteil. Wenn es darum geht, politisch Verfolgten Asyl zu gewähren, dann steht die Frage bei dem 100.000. und bei dem 100.001. oder wo man die Obergrenze ansetzen will, immer gleich. Ist er politisch Verfolgter oder nicht? Um es ehrlich zu sagen, das würde das Asylverfahren in ein Willkürverfahren verwandeln, wo sozusagen nicht nach den Kriterien der politischen Verfolgung, sondern nach Opportunitätskriterien der Innenpolitik entschieden würde. Die könnten sich ständig wandeln. Auch interessant ist, dass die Diskussion, die wir darüber führen, also die Zahlen, die im Augenblick im Raum stehen, alle deutlich über den Zahlen stehen zu dem Zeitpunkt, als sie die Asyldebatte begonnen hat. Ich denke, es geht darum, politisch Verfolgten sozusagen Asyl zu gewähren. Das bedeutet, ihnen Schutz einzuräumen. Und dann muss man andere Fragen stellen, sozusagen die sich daran anschließen. Das sind die Fragen, welchen Platz diese Menschen in der Aufnahmegesellschaft haben, aber natürlich auch Fragen in der Diskussion darüber, ob die Bundesrepublik sozusagen diese Last in der Hauptsache tragen soll in der europäischen Gemeinschaft. Da gibt es allerdings ein historisches Problem. Bis vorletztes Jahr hat sich die Bundesregierung gegen alle Anwürfe auf Quotenverteilung massiv gewehrt, nämlich zu der Zeit, als Spanien, Italien und Griechenland immer wieder diese Frage aufgeworfen haben. Wozu die Bundesrepublik bereit war, und das handelt sich ja immer noch um dieselbe Bundesregierung, war finanzielle Zahlungen an diese Länder, aber eben nicht eine gerechte Verteilung der Flüchtlingslasten. Jetzt ist sozusagen das System von Schengen zusammengebrochen Und jetzt kehrt sich die Argumentation um. Das verweist darauf, dass sozusagen mehr zu tun ist, als nur sozusagen zu glauben, man könne abschätzen, was möglich ist und was nicht möglich ist. Letzter Hinweis, die Zahl der Asylsuchenden in diesem Jahr, die so hoch sind wie noch nie, das ist unbestritten, sind bei Weitem noch nicht so hoch wie die Zuwanderungszahlen des letzten Jahres. Die Debatte läuft im Augenblick unglaublich auseinander und die Fakten werden sozusagen nicht gegeneinander geprüft. Im Jahre, die letzten statistischen Zahlen, die es gibt, da ist sozusagen, sind die Zahlen oder ist die Zählung schneller, sind aus dem, was Zuwanderung betrifft, sind aus dem Jahr 2014, da sind zwischen 1,4 und 1,5 Millionen Menschen in die Bundesrepublik eingewandert, ungefähr 700.000 bis 800.000 ausgewandert. Das heißt, wir haben ein dramatisches Zuwanderungsplus, das steht auch außer Zweifel. In diesem Plus, aber selbst in diesem Plus sind Asylsuchende in 2014 noch die kleinste Gruppe gewesen. Das deutet darauf hin, dass sozusagen wir uns auf, wie ich finde, auf sehr dünnes Eis begeben, wenn wir sozusagen glauben, wir könnten auf irgendeine Art und Weise sozusagen die Dinge begrenzen oder die Aufgaben begrenzen, vor denen wir stehen. Letzte Woche hat ein von mir sehr anerkannter Kollege einen Artikel in der FAZ darüber geschrieben und nur mal darauf hingewiesen, dass obwohl die Zahlen so horrende sind, ich will sie mal kurz nennen, weil der Bundesinnenminister hat die Asylzahlen des letzten Jahres, ich glaube, diese Woche bekannt gegeben. Es hat 1.092.000 Menschen gegeben, die auf der Flucht registriert wurden 2015. Im Asylverfahren sind aber 476.649 bisher aufgenommen. Dafür gibt es unterschiedlichste Gründe. Ich will nur noch einen Grund nennen, da das Asylverfahren und das Dubliner Verfahren vorsieht, dass Asylsuchende eigentlich nicht per Flugzeug in die Asylländer einreisen dürfen. Die Fluggesellschaften mit hohen Konventionalstrafen, und zwar mit Konventionalstrafen pro Kopf Asylsuchender belegt werden, ist sozusagen die Balkanroute die Route der Wahl. Die führt über München wieder. Und die 200.000 Flüchtlinge, die in Schweden die im letzten Jahr angekommen sind, die sind fast ausschließlich durch die Bundesrepublik gewandert. Das heißt, dass wer sozusagen an der bayerischen Grenze registriert wurde, ist nicht automatisch ein Asylsuchender. Dennoch sind die, und das ist unbenommen dessen, sind die Zahlen so hoch wie nie. An all diesen Problemen ändert eine Obergrenze nichts.
Hallo, vielen Dank für den Vortrag. Ich hätte eine Frage auf die historischen Quellen, die Sie verwendet haben, um die Stimmung in der Bundesrepublik zu fassen. Also was für Quellen haben Sie verwendet? Haben Sie nur Zeitungen verwendet? Oder zum Beispiel auch, Sie haben die Studenten erwähnt. Mich würde einfach interessieren, was für Quellen Sie dafür herangezogen haben.
Herzlichen Dank für die Frage. Für meine Untersuchungen habe ich die Quellen des Bundesinnenministeriums, des Deutschen Bundestages, des Bundeskanzleramtes, des Bundespresseamtes, der Bundespressekonferenz, des Bundespressearchivs benutzt, des Allensbach-Instituts für Meinungsumfragen und noch eine Reihe von anderen und jede Menge sozialwissenschaftlicher und kulturwissenschaftlicher Literatur. Das Besondere sozusagen an liberalen Gesellschaften, die sozusagen ein ausdifferenziertes öffentliches Spektrum haben, ist, dass diese Gesellschaften unter permanenter Selbstbeobachtung stehen. Und diese Form der Selbstbeobachtung produziert, sozusagen, jetzt argumentiere ich ein bisschen arrogant als Historiker, produzieren permanent Quellen. Quellen, auf die die Historiker zurückgreifen können. Massenmedien ist sozusagen, wenn man sich von der Manipulationsthese verabschiedet, sondern davon ausgeht, dass Massenmedien eine Form der Kommunikation zwischen den Schreibenden, den Lesenden, den Redaktionen und dem Publikum sind ein extrem ergiebiges Instrumentarium, um Veränderungen von gesellschaftlichen Stimmungen zu beschreiben. Dabei geht es weniger darum, sozusagen zu beschreiben, was der Einzelne denkt, sondern um beschreiben zu können, wie sozusagen in einem, und das machen Historiker ja immer, diesen diachronen Vergleich, wie sozusagen die Atmosphäre in einer Gesellschaft vorher und wie sie nachher war. Und um es schlicht zu sagen, es gibt in der Zeitgeschichte eigentlich nicht zu wenig Quellen, es gibt eher zu viel, weil man die gar nicht alle lesen kann.
Ja, tausend Dank für den Vortrag. Es hat mich erinnert an Bismarcks Aussage über Gesetze und Würste, nämlich, dass wir für Besternacht schlafen, wenn wir nicht wissen, wie sie hergestellt werden. Und das Gleiche gilt auch irgendwie für diesen Aufriss von der mehrheitlich westdeutschen Geschichte und Asylrecht. Aber als jemand, der in Warwick auch die Aufgabe hat, die deutsche Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts zu unterrichten, komme ich immer am Ende meiner Vorlesung zu der Zeit nach 45 und das, was Jarosch genannt hat, Re-Civilizing Germans. Wie können wir sagen, dass Sonderweg irgendwann vorbei ist und Deutschland normal wird? 45 stehen hier beide Deutschlands mit blutigen Händen. Ostdeutschland bekommt die weiße Karte und sagen, wir sind die Antifaschisten, das waren die anderen, wir haben nicht mehr die blutigen Hände. Und meine Frage schließt sich sozusagen auf dein Ende, auf den liberalen europäischen Nationalstaat, der immer wieder Asylrecht benutzen muss, um zu sagen, wir sind liberal. Wie interpretierst du das westdeutsche Asylrecht in Hinblick darauf, was Jarosch Re-Civilizing Germans genannt hat, sozusagen mit 68, mit dem Auschwitzer Frankfurter Prozess, mit alledem, könnte man das darauf interpretieren, dass die Deutschen wirklich, um es zugespitzt zu sagen, mit dem amerikanischen Punkt, irgendwann in der Normalität angekommen sind?
Oh. Jetzt muss ich was zu einem meiner Lehrer sagen. Ich teile seine These nicht. Das ist sozusagen der Hauptpunkt. Also ich teile nicht der These der Re-Zivilisierung, weil sozusagen insbesondere in der Flüchtlingsfrage stellt sich der, oder im Flüchtlingsproblem stellt sich die Frage, wann denn der vorher schon mal erreichte Zivilisierungspunkt gewesen sein sollte. Zu der Zeitpunkt, als die deutschen Liberalen, die polnischen Flüchtlinge euphorisch begrüßt haben und dann aber letztendlich doch nach Frankreich haben abziehen lassen, bin ich mir nicht sicher. Ich würde eher sagen, und deswegen habe ich das auch so betont, dass wir uns in einer dauerhaften Auseinandersetzung um diese Frage begriffen. Wie liberal, wie menschlich oder wie humanistisch ist diese Gesellschaft? Und dass wir einen Abstand nehmen und dafür gibt es die Geschichte des Asyls jede Menge Anhaltspunkte. Wir müssen Abstand davon nehmen, dass es sich um eine Auseinandersetzung oder eine Entwicklung permanenten Aufstieges handelt. Davon müssen wir uns trennen. Sondern eher, dass es sich um eine Entwicklung handelt, die permanent in Konflikten und in Gefährdungen sich befindet. Und das Einzige, was wir sozusagen als Historiker sozusagen für die Gegenwart dann leisten können, ist darauf aufmerksam zu machen, dass es eine Vielzahl von Argumenten gibt in den gegenwärtigen Argumenten, Auseinandersetzungen, die schon mal ausgesprochen wurden. Das sozusagen, was mich in der Auseinandersetzung selbst so irritiert, ist diese unglaubliche Geschichtslosigkeit. Deswegen habe ich die Punkte aus dem Parlamentarischen Rat aufgezählt. Gefährdung der inneren Ordnung, Gefährdung der kulturellen Identität, Gefährdung des sozialen Zusammenhalts. Das sind die zentralen Kategorien der Auseinandersetzung heutzutage, wenn es um die Aufnahme von Flüchtlingen geht. Das Interessante nur daran ist, dass scheinbar die Menschen, auf die diese Gefährdungsszenarien angewandt werden, beliebig zu sein scheinen. Das waren übrigens auch mal Ostdeutsche. Es gibt, das habe ich hier gar nicht erwähnt und ist in der Literatur ziemlich klar festgelegt, es hat in den 50ern eine heftige Debatte darum gegeben, ob die Republikflüchtlinge, wie sie in der DDR genannt wurden, oder die SPZ-Flüchtlinge, wie sie im Westen genannt wurden, ob die wirklich fliehen wegen der Diktatur oder ob die nicht vielleicht fliegen, weil die nur besser essen wollen. Und die Entscheidung darüber, dass man gesagt hat, jeder Flüchtling aus Ostdeutschland ist sozusagen mit dem Überschreiten der Grenze eine politische Aussage, ist zu dem Zeitpunkt getroffen worden, als die Mauer stand. Das ist eigentlich gar kein Vorwurf an die Zeitgenossen, sondern ist eher sozusagen ein Hinweis an die Gegenwart, nochmal genau zu prüfen, ob unsere Argumente nicht eher Stereotypen sind oder ob sie tatsächlich unsere Wirklichkeit abbilden. Und meine Vermutung wäre, oder sozusagen auch mein Appell wäre, sozusagen, wir müssen über neue Antworten auf alte Fragen nachdenken und nicht sozusagen, und deswegen teile ich die Vorstellung von Jahres und nicht, dass sozusagen die Geschichte Nachkriegsdeutschland sozusagen auf einen Punkt hinzielt.
Ich weiß noch nicht genau, wie ich es formuliere. Gibt es denn Vergleichswerte oder gab es mal den Fall, dass zu viele Flüchtlinge ein Land kaputt gemacht haben, historisch betrachtet, oder diese gefährdenden Sachen eingetroffen sind, von denen die Medien heutzutage sprechen? Und die Obergrenze wird ja genannt aufgrund von Sachen, die das Land verkraften kann, aufgrund von irgendwelchen Parametern. Sind die statistisch belegt? Sind das irgendwelche fiktiven Zahlen? Oder wonach berechnet sich das, wie viele Menschen ein Land aufnehmen kann? Gibt es da irgendwie... ja, weiß ich nicht, wissenschaftliche Hintergründe, und wie ist das dann historisch im Vergleich zu sehen, quasi?
Es führt uns auf ein sehr wichtiges erkenntnistheoretisches Problem, Ihre Frage. Also, wenn jemand so einen Fall kennt, ich kenne ihn nicht. Ich beschäftige mich und jetzt sage ich was ganz Furchtbares, schon seit 10 Jahren mit dem Problem, und mir ist so ein Fall noch nicht untergekommen. Ich fände den aber interessant, weil man davon viel lernen könnte. Ich vermute aber, dass es den nicht gibt. Andere Historiker behaupten ja in der Öffentlichkeit, dass es ja sowas wie anthropologische Konstanten gibt. Da bin ich sehr skeptisch. Aber was Migration ist, ganz allgemein, Asyl und Flucht ist ja ein sozusagen eine sehr spezielle Form von Migration. Migration ist eine menschliche Kondition. Und sozusagen die Vorstellung zu formulieren, es gibt eine menschliche Kondition, die menschliche Gesellschaft zum Zusammenbruch bringt, ist sozusagen auch auf einer philosophischen Ebene ein ziemliches Problem. Aber es gibt natürlich Herausforderungen, die damit entstehen. Integration ist in aller Regel entweder in der Wissenschaft ein Prozess, der lange Zeiten umschreibt. Die Integration der Vertriebenen in Westdeutschland, die relativ früh von Soziologen beobachtet wurde. Und wenn hier welche im Raum sind, da merke ich jetzt, ich spüre schon die Faust, die aber sich bald, wenn Vertriebene sich als Migranten bezeichnet sehen, weil ja Migranten eigentlich Ausländer sind, aber sind sie nicht. Es geht eigentlich darum, was man tut, wie man sozusagen seinen Lebensmittelpunkt dauerhaft geografisch verändert und damit sozusagen alle seine Lebensverhältnisse sich auch verändern. Das ist sozusagen der Prozess der Migration. Und dann ist es interessant zu fragen, aus was für Gründen machen die Menschen das? Und ein Grund ist politische Verfolgung, aber nicht bei weitem nicht der einzige. Diese Migrationsentwicklungen haben in aller Regel die Länder vorangebracht. Und wir reden sozusagen, wir reden sozusagen über Entwicklung in modernen Industriegesellschaften. Der Topos der Völkerwanderung, der häufig hinter diesem Argument steht, stammt aus einer Zeit, in der die Geschichtswissenschaft versucht hat, den Nationalstaat zu begründen. Und zwar darüber, dass behauptet wurde, dass sozusagen die Geschichte von Völkern de facto immerwährend ist. Das stammt aus der Zeit der Borussenschule in Deutschland im tiefsten 19. Jahrhundert. Er hat aber mit dem, worüber wir hier eigentlich reden, überhaupt nichts zu tun. Gute sozialwissenschaftlich orientierte Altertumswissenschaften und Mediavistik ist sich heute ganz klar darüber einig, dass wir eigentlich nicht wissen, wer die Menschen sind, die von den Römern in aller Regel, Goten, Vandalen und wie auch immer, benannt wurden. Und alles darauf hindeutet, dass es viel komplexere Vergemeinschaftungsformen waren und sie dann sozusagen, als sie auf Macht getroffen haben, sich sozusagen als politische Entitäten etablieren mussten, nämlich als Völker mit Monarchien. Das hat aber alles mit dem, worüber wir hier reden, überhaupt nichts zu tun. Was ich, wenn wir in die deutsche Geschichte gucken, und das ist sozusagen jetzt nicht meins, schauen sich alle den Artikel von Sebastian Konrad letzte Woche in der FAZ an. Sebastian Konrad hat darauf hingewiesen, zwischen 1945 und 1948 mussten im verbleibenden Deutschland in allerkürzester Zeit 12 Millionen Vertriebene untergebracht werden. In einem zerstörten Land, in einem Land, in dem gehungert wurde, in dem die Infrastruktur auseinandergefallen ist. Die Deutschen haben an unterschiedlichster Stelle bewiesen, wenn sie es wollten, und das ist die eigentliche Voraussetzung, wenn sie es wollten, sind sie zu ungeheuerlichen Dingen bereit, aber auch zu unglaublichen Dingen. Und die Frage ist, sind wir bereit, die Herausforderungen, die sich aus den Kriegen im Nahen Osten ergibt, sind wir bereit, diese aufzunehmen, anzunehmen, oder werden wir Teil dieses Problems? Denn eins ist klar, Grenzen schließen wird ohne Anwendung physischer Gewalt nicht möglich sein. Wer behauptet, er könnte sozusagen über einen juristischen Beschluss festlegen, dass man sozusagen jemanden zurückschicken kann, dem empfehle ich den Besuch in einem Abschiebeknast. Also ich denke, wir wissen noch nicht, was auf uns zukommt. Wir sollten uns auf viel mehr gefasst machen als das, was hinter uns liegt. Aber wir sollten sozusagen uns nicht von Angst treiben lassen. Und da gibt es durchaus Parallelen, und hier beziehe ich mich auf Hannah Arendt. Hannah Arendt hat darauf hingewiesen, die Furcht vor Flüchtlingen ist ein Kernelement der Etablierung totalitärer Herrschaft in der Zwischenkriegszeit gewesen. Und hier scheint mir die eigentliche Gefahr für unsere Gesellschaft zu liegen.
Ja, gibt es weitere Fragen? Eine Frage hätte ich noch aus eigenem Interesse, auch weil wir da ein eigenes Forschungsprojekt demnächst dazu starten. Es bezieht sich nochmal auf den historischen Prozess in der Bundesrepublik. Welche Rolle würdest du den Kirchen in diesem Prozess zuschreiben? Das hast du jetzt eigentlich kaum erwähnt. Ich habe so eine kleine eigene biografische Erinnerung in meiner frühen Jugend, dass irgendwie in der Gemeinde, in der ich gelebt habe, das ein Riesenthema war, das Kirchenasyl ein Riesenthema war. Kirchen spielen da meines Erachtens, zumindest die evangelische Kirche, von der ich meine, das zu wissen, eine ambivalente Rolle. Durchaus, es gibt sozusagen so den Begriff des Kirchenasyls, es gibt aber auch sehr einflussreiche Kirchenvertreter, die eher eine restriktive Haltung vertreten haben, soweit ich das weiß. Aber wie würdest du die Rolle einschätzen?
Die Rolle der Kirchen in der Frage der Aufnahme der Flüchtlinge hat sich genauso gewandelt wie die Bundesrepublik selbst. In den frühen 50er Jahren sind ja die Mehrheit, insbesondere der protestantischen Kirchenvertreter in Westdeutschland, das müssen wir unterhalten, sind eigentlich die Vertreter der protestantischen Kirche auch vor 1945 gewesen. Es gab sozusagen eine Vorstellung von nicht nur ethnisch homogener Gesellschaft als einer scheinbar konfliktfreien, sondern auch einer kulturell und religiös homogenen Gesellschaft. Eine Vorstellung, die sich in der Bundesrepublik nie wirklich verwirklicht hat, schon wegen der konfessionellen Trennung. Allerdings ist auch hier zu beobachten, dass die, wie auch in anderen Feldern, wie zum Beispiel in bestimmten Professionen, also unter Rechtsanwälten oder unter Medizinern, wäre es immer falsch, sozusagen da generalisieren zu sagen, die Mediziner haben so gehandelt oder die Rechtsanwälte haben sich für Flüchtlinge eingesetzt. Aber es ist schon zu beobachten, und das ist sogar bis in den Bereich sozusagen der Exekutive, dass es ein verändertes Verhältnis in dem Zusammenhang gibt. Und zwar auch etappenweise, dass die sozusagen die Auseinandersetzung um die Frage in bestimmten politischen Konfliktfällen, wie geht man mit den Flüchtlingen aus bestimmten politischen Konflikten um, auch das Verhältnis der Kirchen und auch ihrer Gemeinden verändert hat, sozusagen das zentrale Beispiel ist Pro Asyl, ist eine protestantische Laienorganisation eigentlich gewesen, die sozusagen sich Schritt für Schritt sozusagen aus dem Feld der Kirche heraus entwickelt hat und sich sozusagen zu einer der machtvollsten deutschen NGOs entwickelt hat. In einer Entwicklung auf der juristischen Ebene, ohne dass es sozusagen engagierte Rechtsanwälte gegeben hätte, hätte es niemals die Entscheidungen zugunsten von Flüchtlingen vor bundesdeutschen Gerichten gegeben, sodass sozusagen dieser Prozess insgesamt nicht von der Entwicklung der Liberalisierung der deutschen Gesellschaft zu trennen ist. Und sozusagen, wer sozusagen da das dynamische Element ist, vermag ich gar nicht zu entscheiden, sondern ich würde eher sagen, dass hier sozusagen sich gegenseitig angestoßen und auch aneinander gerieben wurden. Aber speziell bei den Kirchen ist mein Eindruck, dass sozusagen die Amtskirche immer viel schwerfälliger war, während sozusagen die Laien in den Kirchen häufig die engagierten, dynamischen Elemente waren, die aber sozusagen das Ganze dann auch mitverändert haben.
Und wie würdest du als beobachtender Bürger das in der Gegenwart beschreiben?
Ich denke, wenn wir über die Gegenwart reden, und das wollte ich ohnehin machen, wenn wir über die Gegenwart reden, sind natürlich die Zahlen außergewöhnlich. Das soll niemand leugnen. Aber ehrlich gesagt, und da müssen wir gar nicht über das Kriegsende reden, sondern über die Zeit des Asylkompromisses, wenn wir die Zeit mit der Gegenwart vergleichen, muss man noch so ehrlich sein und sagen, dass es der Bundesrepublik noch nie so gut gegangen ist wie jetzt. Reden wir über Einkommensindex, reden wir über Arbeitslosenquoten, reden wir über Staatsquoten, über Steuerquoten. Schauen Sie sich es lohnt sich, statistische Jahrbücher in diesem Zusammenhang anzusehen. Die Potenziale zur Bewältigung von krisenhaften Entwicklungen sind viel dramatischer. Der Asylkompromiss war in einer diese Atmosphäre war nicht nur deswegen so polarisiert, weil sozusagen das eine Herausforderung und auch eine Nationalisierung der Gesellschaft gab, sondern auch, weil es große Unsicherheit darüber gibt oder gab zu dem Zeitpunkt, wie die Wiedervereinigung überhaupt zu bewältigen ist. Massenarbeitslosigkeit in Ostdeutschland. Wir reden in der Zeit des Asylkompromisses, war die Arbeitslosigkeit in Brandenburg bei 30%. Nennen Sie mir ein Bundesland, wo heute die Arbeitslosigkeit zweistellig ist. Ich sage ja nicht, dass es sozusagen nichts bedeutet, aber die Voraussetzungen sind deutlich bessere, als wir sie noch vor 15 Jahren hatten. Und das scheint mir das Entscheidende zu sein, das eigentlich Beeindruckende ist die Stärke der Zivilgesellschaft. Da, wo die Institutionen versagen oder nicht funktionieren wollen, die Frage ist letztendlich auch noch offen, was von beiden wir haben, ist die Zivilgesellschaft in einem historisch unbekannten Maße eingetreten. Und da muss man nicht nach Berlin schauen, sondern dann konnte man auch, wenn man sich angesehen hat, wie am Münchner Hauptbahnhof Bürgergruppen sich darum gekümmert haben, dass wirklich Zehntausende über Wochen untergebracht wurden. Das war unglaublich. Und um es sozusagen, jetzt muss ich sehr persönlich werden. Mein Namensvater ist christlicher Kurde aus dem Irak. Er ist 1993 vor den Truppen Saddam Husseins geflohen, von denen heute alle behaupten, das wäre ein Element der politischen Stabilität in der Regierung gewesen. Die Kurden haben sich 1993 gegen Saddam Hussein erhoben und Saddam Hussein hat nicht zum ersten Mal mit Giftgas geantwortet. Mein Vater konnte in die Bundesrepublik nicht einreisen, weil die Türkei die Grenzen geschlossen hat auf Interventionen des Auswärtigen Amtes. Er ist in einem syrisch-katholischen Kloster gestorben, weil er schwer leberkrank war und weil die Medikamente zur Heilung dieser Krankheiten auf der Embargo-Liste des ersten Golfkrieges standen. Hätte es auch nur eine vergleichbare Situation gegeben vor 22 Jahren, wie es sie heute gibt, wäre meine Familie nicht vaterlos. Diejenigen, die sich heute für Flüchtlinge einsetzen, tragen ein Menschenbild und dafür sozusagen, da muss man Da kann man auch in die Bibel schauen. Ertragen ein Menschenbild mit sich, das, wie ich glaube, mehr mit christlichem Abendland zu tun hat, als diejenigen, die hierzulande Jagd auf Menschen machen. Das ist eine. Und das andere ist, und gerade weil das so ist, glaube ich, dass solche furchtbaren Ereignisse wie letzte Woche uns nicht davon abhalten sollten, genau zu fragen, wer tut was? Und uns nicht dazu verleiten zu lassen, zu glauben, dass wir Probleme dadurch lösen könnten, dass wir Menschen loswerden. Das Lieblingszitat von Josef Stalin war, viele Menschen, viele Probleme, keine Menschen, keine Probleme. Zu diesem Status möchte ich nicht wieder zurückkehren.
Ja, vielen Dank. Also vielen Dank, Patrice, sowohl für den Vortrag als auch für die Diskussion. Ich denke, du hast uns nicht nur einen historischen Einblick, einen tiefen Einblick gegeben in die Geschichte der Asylpolitik nach 1945, sondern du hast uns auch manche Mahnung mitgegeben, aber auch viel Ermutigung jetzt nochmal gesagt, am Schluss auch nochmal mit einer persönlichen Wendung. Ich danke dir sehr, dass du bereit warst, dich hier auch noch der Diskussion zu stellen, uns den Vortrag zu geben und der Diskussion zu stellen. Ich danke Ihnen für die Diskussion. Ich darf Sie jetzt noch einladen in der nächsten Woche. Da wird hier Frau Özegus von der SPD sprechen, Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration. Und sie spricht zum Thema die Flüchtlingspolitik der Europäischen Union und Deutschlands, Anmerkungen zum Status quo und zu notwendigen Änderungen. Da darf man gespannt sein, was sie uns erzählen wird. Jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend.